Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
Neustart für die Arbeitswelt. Schluss mit Weiter so von Elli Oldenburg.
So wie bisher können wir nicht weiterarbeiten. Selbst wenn wir es wollten. Es geht nicht. Weder mit Blick in die Makrowelt noch in unsere Mikrokosmen. Makro zuerst. Zu schnell verschieben sich die Rahmenbedingungen der Märkte. Der Klimakollaps schreitet immer schneller voran. Der demografische Wandel bringt Unternehmen in eine zunehmend verzwickte Lage. Die Wohlstandsschere geht immer weiter auseinander. Globale Krisen sorgen für Unsicherheit. Und währenddessen stellt die künstliche Intelligenz viele Bereiche der Arbeit auf den Kopf und ändert scheinbar alle Spielregeln.
Dass ein simples "Weiter so" entlang alter Logiken nicht die Lösung sein kann, zeigt sich auch in den individuellen Mikrokosmen. Für viele Menschen verdichtet sich Arbeit, weil sie mit KI und Co. mehr Komplexität in weniger Zeit bewältigen können und auch müssen. Zusätzlich entgrenzt Arbeit sich, weil sie in immer kleinere Devices passt, die wir immer näher an unserem Körper tragen. Und dabei weitet sich Arbeit für viele auch noch aus, weil Fachkräfte fehlen und immer mehr Babyboomer in Rente gehen, weshalb immer weniger Schultern immer mehr Aufgaben stemmen. Die Infrastruktur für das Kümmern um Kinder und Ältere wird immer knapper oder teurer und für Familien zum immer größeren Stressfaktor, während gerade an Frauen moniert wird, dass sie doch bitte endlich Vollzeit arbeiten sollen. Gleichzeitig bleiben für viele Menschen, egal von welchem Geschlecht, viele wichtige Dinge wie gesunde Beziehungen, individuelle Gesundheit, gesellschaftliches Engagement, die ein Leben, eine Gesellschaft und nicht zuletzt eine Wirtschaft nähren und stabilisieren, auf der Strecke.
Was wir brauchen, ist ein Neustart. Ein Appell, den ich bewusst nicht an alle adressiere, sondern dediziert an Entscheiderinnen und Entscheider in der großen Privatwirtschaft. Denn in dieser Welt bündelt sich eine enorme Macht in Form von Kapital, Einfluss und Privilegien, die noch viel zu wenig für fundamentale Verbesserungen für alle genutzt wird. Dabei geht es mir nicht darum, an den guten Willen der Beteiligten zu appellieren oder Gewinn und Ethik gegeneinander in Stellung zu bringen. Ich glaube auch nicht, dass man mit idealistischem Aktionismus weit kommt. Was ich vorschlage, ist vielmehr eine Weiterentwicklung der Arbeits- und Wirtschaftswelt, einen Neustart von innen, aus dem jetzigen System heraus, und zwar aus ökonomischer Klugheit. Nicht gegen Unternehmen, sondern zu ihrem Vorteil und nach Regeln, die für sie und den Menschen wie den Planeten funktionieren.
Um so einen Workshift vollziehen zu können, müssen wir ganzheitlich agieren. Ich werde dazu auf vier Wirkungsfeldern konkret, wie wir jetzt Alternativen zum Status quo entwickeln können. Ich bin überzeugt, wir können anders arbeiten und wir werden es vor dem Hintergrund der mannigfaltigen Herausforderungen auch tun müssen. Damit können wir nicht nur uns selbst, unseren Familien und Freundeskreisen ein besseres Leben ermöglichen, sondern auch unsere von Braindrain und Fachkräftemangel, von Klimakatastrophe und Erschöpfung ausgebremste Wirtschaft innovativer und unsere Demokratien krisenfester machen.
Das erste Wirkungsfeld für einen Workshift ist die Zeit. Genauer, wie wir mit ihr umgehen und wie wir sie rund um Arbeit und Leben strukturieren. Dass viele Menschen in unserem Land überhaupt nur in Teilzeit Teil des Arbeitsmarktes sein können, Stichwort Kita- und Pflegeplatzmangel, wird in der Diskussion oft ausgelassen. Ich möchte aber eine weitere wesentliche Perspektive auf das Thema einbringen, die ein riesiges Hindernis für wirtschaftlichen Erfolg darstellt. Mit welchen Arbeiten in der Wirtschaft Zeit verschwendet wird? Denn in vielen Unternehmenskulturen ist etwas zur Gewohnheit geworden, das man als permanente Performance Party bezeichnen könnte. Menschen hetzen hektisch von Meeting zu Meeting, führen Unmengen von Gesprächen, überfluten einander mit Daten und Präsentationen und halten dieses Beschäftigtsein, diese Busyness, für Produktivität. Doch das ist es gerade nicht, im Gegenteil. In einer Organisation busy zu sein, sorgt nicht für fachliche Kreativität oder tragfähige Innovation. Es kann beides sogar behindern.
Die Wirtschaftswissenschaftler Blake Ashford und Yitzhak Fried haben schon 1988 in ihrer vielbeachteten Studie The Mindlessness of Organizational Behaviors gezeigt, dass vieles, was in Unternehmen für Arbeit gehalten wird, vor allem Skripte sind, Routinen, die sich zunächst bewährt haben, sich dann aber durch Gewohnheit verfestigen und auch dann noch erhalten werden, wenn sie nicht mehr sinnvoll oder sogar längst schädlich sind. Dennoch wird das Dauerbeschäftigtsein entlang dieser Skripte weiterhin als Grundlage für Leistungsmessung und für die Entscheidungsfindung herangezogen.
Ein wesentlicher Hebel, um aus diesem Performance-Produktivitätskiller herauszukommen, besteht daher darin, flexible Arbeitszeitmodelle zur neuen Norm zu machen. Denn diese verändern den Fokus. Statt möglichst sichtbar, möglichst viele Arbeitsstunden lang busy zu sein, geht es darum, möglichst effizient zu den gewünschten Arbeitsergebnissen zu kommen.
Der wirtschaftliche Impact dieses Workshifts ist weitreichend. Flächendeckend angebotene flexible Arbeitszeitmodelle können nicht nur die Produktivität erhöhen, wie weltweite Studien aufzeigen, sondern führen auch zu einem Mehr an Fachkräften. Denn, und wieder argumentiere ich nicht ethisch, aktivistisch oder feministisch, sondern rein unternehmerisch, auf einem leergefegten Fachkräftemarkt ist es sinnbefreit, mit einem Festhalten am Vollzeitdogma ganze Arbeitnehmergruppen zu benachteiligen. Ebenso kurzsichtig ist es, Teilzeitfachkräfte als lowest hanging fruit anzusehen, was in der Praxis vor allem heißt Frauen. Weil die sich statistisch mehr um Kinder und Alte kümmern und daher häufiger in Teilzeit arbeiten müssen, wird die gläserne Decke in Form von angebotenen Jobs auf geringeren Positionen für sie schnell Realität. Ich denke, umgekehrt wird ein Schuh daraus. Gerade weil Frauen stärker mit Sorgearbeit belastet sind und weil sie heute meist gut, oft sogar besser als männliche Kollegen, ausgebildet sind, suchen sie sich die Früchte, die sie pflücken, sehr genau aus und lehnen Jobs bzw. Positionen bei alten und nicht zu stemmenden Rahmenbedingungen eben ab.
Dabei lässt sich Arbeit deutlich flexibler organisieren, als es vielen offenbar bewusst ist. Neben Stundenzahlen und Wochenarbeitszeiten lassen sich zum Beispiel auch Tageszeiten verhandeln oder die Gesamtarbeitsmenge über ein Jahr oder ein ganzes Berufsleben verteilen. Unternehmen können statt Arbeitszeiten auch sogenannte Funktionszeiten definieren. Das sind Zeitkorridore, in denen alle für bestimmte Leistungen oder Interaktionen präsent bzw. erreichbar sein müssen, während die übrigen Arbeitszeiten individuell organisiert werden können. Das fördert nicht nur die Flexibilität, sondern auch die Eigenverantwortung. Außerdem ist Jobsharing ein fantastisches Arbeitszeitmodell. Ich komme später darauf zurück.
Ich bin übrigens keine Dogmatikerin und glaube zum Beispiel nicht, dass eine 4-Tage-Woche das Patentrezept ist. Denn Flexibilität geht immer in beide Richtungen. Aber ich sehe unter den gegebenen Herausforderungen einfach viel zu wenig Bewegung in der Privatwirtschaft, die vielen flexiblen Arbeitszeitmodelle nicht nur zu tolerieren, sondern gänzlich salonfähig zu machen. Was mich zu einem weiteren Appell gerade an Führungskräfte mit Personalverantwortung bringt. Vielleicht denken Sie gerade, bieten wir doch alles längst an. Meine Antwort? Anbieten reicht nicht. Schauen Sie sich lieber mal auf Ihrem Level oder darüber um, was Sie vorleben. Bewegen Sie sich. Experimentieren Sie. Lassen Sie sich auf Testphasen ein. Lernen Sie, was klappt und was nicht. Werden Sie selbst zur gelebten Legitimität für Veränderung, indem Sie durch ein anderes Zeitmodell anderen im Unternehmen Chancen geben und sich privat zum Beispiel für ein gesellschaftliches Ehrenamt, für Ihre Nachbarschaft, für Ihre Gesundheit einsetzen. Damit leben Sie vor und erfahren selbst, dass Arbeit mehr ist als nur Erwerbsarbeit, während Ihr Job und Ihr Team von einem erweiterten Horizont profitieren.
Das zweite Wirkungsfeld, auf dem Unternehmen einen Workshift wagen sollten, ist eines, auf dem die Flut an Tools und Methoden kaum größer sein könnte, mit dem sich aber viele nach wie vor schwer tun. Kollaboration. Zwar schreiben sich Startups wie Konzerne gerne Zusammenarbeit und Team Spirit auf die Fahnen, jedoch sind Machtspiele, Silos oder verfilzte Strukturen oft die Norm, während ein echtes, zugewandtes, fokussiertes Miteinander die Ausnahme bleibt. Keine gute Idee, gerade vor dem Hintergrund einer immer mehr von smarten Technologien dominierten Arbeitswelt. Denn durch Automatisierung und künstliche Intelligenz wird unwiderruflich die Komplexität der Aufgaben steigen. Das wiederum führt zu mehr Spezialisierungen und Spezialistentum und damit zu noch mehr Silos. Deren Auflösung bzw. Überwindung ist heute schon ein Kostenfaktor und Kräftezehrer in Unternehmen. In Zukunft werden wir noch stärker darauf angewiesen sein, thematische und menschliche Brücken zu bauen. Wir werden an der dafür notwendigen Agilität, Empathiefähigkeit und Lernbereitschaft nicht vorbeikommen.
Ja, wir müssen uns auch mit KI auseinandersetzen, sie verstehen und steuern lernen. uns aber auch bewusst sein, wie KI zu ihren Ergebnissen kommt und welche Einschränkungen sie hat. Denn KI kann, sinnvoll eingesetzt, die Kollaboration fördern, indem sie uns von bestimmten Aufgaben befreit. Umgekehrt ist Kollaborationsfähigkeit das Gegengewicht, durch das KI erst im Sinne einer Aufgabe und einer Beziehung bewährt und verwendbar wird. Für den Workshift ist es daher gerade im KI-Zeitalter wichtig, unsere emotionale Intelligenz zu trainieren. Emotionale Intelligenz setzt an unseren sozialen Kompetenzen an, die wiederum dafür verantwortlich sind, wie wir Beziehungen managen, die Stimmungen, das Verhalten, die Motive anderer Menschen verstehen und darauf reagieren. Eine wesentliche Führungskompetenz, die künftig noch viel wichtiger wird. Es muss daher eine bewusste, vorsätzliche Entscheidung in Unternehmen werden, Führungs- und Sozialkompetenzen nicht nur zu trainieren, zu fördern, zu fordern, sondern auch explizit in den Gehalts-, Bonus- und Beförderungsstrukturen zu honorieren.
Wenn es darum geht, die Königsdisziplin der Kollaboration zu lernen, noch ein heißer Tipp: Probieren Sie mehr Jobsharing. Ich selbst habe mittlerweile in mehreren Jobshares innerhalb und außerhalb eines Konzerns gearbeitet und kann nur sagen, neben emotionaler Intelligenz und sozialen Führungskompetenzen lernt man in einem Tandem das, was für mich der eigentliche rote Faden aller Kollaborationstools ist. Maximal transparente Kommunikation im Innenverhältnis und ein Minimum an politisch-taktischen Spielchen im Außenverhältnis. Jobsharing ist wirklich ein völlig unterschätztes, flexibles Arbeitszeitmodell, das Egos, Silos und verfilzte Strukturen durch Synergien, Produktivität und Zugewandtheit on the job ersetzen kann.
Dass Kollaboration außerdem profitiert, wenn die Teams möglichst heterogen zusammengestellt sind, ist mehrfach belegt. Vielfältig zusammengesetzte Teams sind messbar produktiver, kreativer, innovativer, kundennäher und darum erfolgreicher. Dennoch tun sich viele Unternehmen immer noch schwer mit DEI, also Diversity, Equity, Inclusion.
Das fängt schon damit an, dass vielen Unternehmen das Bewusstsein fehlt, dass DEI ein relevanter Erfolgsfaktor für wirtschaftlichen Erfolg ist. Vor allem bei Talent- wie Absatzmärkten, die selbst nicht minder vielfältig sind. Zudem ist vielen nicht klar, auf wie vielfältige Art Menschen vielfältig sind. Diversity ergibt sich nämlich nicht nur aus einzelnen Merkmalen wie Hautfarbe, Religion, Gesundheit, Herkunft oder sexuelle Orientierung, sondern auch aus den zahllosen Kombinationen davon. Die sozioökonomischen Milieus, aus denen Menschen stammen, können ebenfalls zu unterschiedlichen Perspektiven und Kompetenzen führen und zur Folge haben, dass die Karrierechancen schlechter oder die Teilhabe am Entscheidungstisch geringer ausfallen. Das bestätigt auch Marcel Fratscher, Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, demzufolge das Einkommen in kaum einem anderen Industrieland so stark vom sozialen Hintergrund abhängt wie in Deutschland. Selbst beim prominentesten Fall, der Gender Diversity, sind Unternehmen weit von einer gleichberechtigten Norm entfernt. Es ist noch nicht lange her, dass es mehr Vorstände gab, die Thomas oder Michael hießen, als überhaupt Frauen vertreten waren. Noch immer ist höchstens ein Fünftel der Vorstände in deutschen Unternehmen weiblich.
All diese Punkte sind keine Nischenthemen von HR-Abteilungen, sondern handfestes Potenzial, das Unternehmen auf der einen Seite nicht für ihren wirtschaftlichen Erfolg nutzen, während sie Menschen auf der anderen Seite ausgrenzen. Menschen, die zumeist ohnehin nicht zur Mehrheit in den entscheidenden Positionen gehören und die, um dahin zu kommen, eigentlich ihr volles Leistungspotenzial bräuchten. Die mangelnde Vielfalt innerhalb von Teams auf allen Hierarchieebenen kostet die Unternehmen also Geld, weil die Homogenität der Akteure zu einem Mangel an Perspektiven führt und damit zu vereinfachten Lösungen und einer Unfähigkeit, Probleme in ihrer gesamten Komplexität zu erfassen. Auch Innovationen bleiben auf der Strecke, wenn die immer gleichen Vitas in den immer gleichen Gremien zu den immer gleichen Ergebnissen kommen. Für eine gleichzeitig aber doch immer diverser werdende Welt.
Ein effektiver Workshift in Richtung Vielfalt, ohne Buzzwords, Tokenismus und Alibi-Maßnahmen, sondern mit echtem Impact für Mensch und Business, bedeutet, dass Unternehmen in Bezug auf DEI das tun sollten, was sie ohnehin am besten können. Business-Ziele festlegen mit klar definierten Aktivitäten, Zeitplänen, eindeutigen Zuständigkeiten, Reviews und Rechenschaften. Ich mag in diesem Zusammenhang den Begriff Management Rigor sehr, der in so einem vermeintlich weichen Zusammenhang wenig genutzt wird. Gemeint ist ein gründliches und konsequentes Durchgreifen, wie man es in der Privatwirtschaft sonst eher kennt, wenn es um Vertriebsziele, um Umsätze oder Marktanteile geht.
Vielfalt braucht keine Awareness-Tage für marginalisierte Gruppen und ist auch nicht erreicht, wenn entsprechende Trainings durchgeführt werden. Vielmehr müssen Unternehmen auf allen Ebenen an ihren etablierten Strukturen und Verhaltensinzentivierungen entlang des gesamten Mitarbeiterlebenszyklus arbeiten. Wird im Recruiting sichergestellt, dass die Talentpipeline Menschen mit vielfältigsten Hintergründen bereithält oder dass Bewerbungsgespräche vorurteilsfrei ablaufen? Wie wird im Unternehmen eine gerechte Zuteilung von Projekten und Beförderungen sichergestellt? Werden DEI-Ziele nicht nur im Großen besprochen, sondern auch konkret auf messbare Maßnahmen und Kennzahlen heruntergebrochen und, wie jedes andere Business-Ziel auch, an eine Bonusstruktur gekoppelt? Ja, so ein Prozess braucht Zeit. Er braucht Einfühlungsvermögen für alle Beteiligte, aber eben auch und ganz wesentlich ein Top-Down-Business-Mandat und konsequentes Management.
Der letzte Punkt, Kennzahlen, ist der fundamentalste Workshift. Er mag utopisch erscheinen, gleichzeitig ist er aber auch der mit der größten Hebelwirkung für eine bessere Welt für alle. Denn wenn man gedanklich bis hierhin gekommen ist, könnte man sich fragen, woran hakt es, wenn doch so klar ist, wie sehr die Wirtschaft und Unternehmen von den vorgeschlagenen Veränderungen profitieren würde? Ich glaube, weil die nachgewiesenen Vorteile und Gewinne allesamt langfristige Benefits sind. Diese werden derzeit fast immer von kurzfristigen Gewinnen übertrumpft. Kurzfristig im Hinblick auf Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit, Shareholder Value und natürlich der wichtigsten Kennzahl über allen, Wachstum. Das ergibt für sich genommen Sinn und macht einen guten Teil des Erfolgs aus, den Wirtschaft jahrzehntelang für Wohlstand entfaltet hat. Die Welt und unsere Herausforderung hat sich aber verändert. Auch hier brauchen wir neue Antworten. Denn was dieses wohlgeölte System auch tut, durch das Einblenden der einen Kennzahlen und Stichtage blendet es eben auch andere aus. Insbesondere soziale oder ökologische Kontexte und deren komplexe Kausalitäten zur Wirtschaft und ultimativ auch zu unserer Arbeit.
Das ist aus mehreren Gründen problematisch. Die Makroprobleme der Welt werden nicht berücksichtigt, seien es geopolitische Abhängigkeiten oder die Folgeschäden des Klimawandels. Kollateralschäden des Messens werden ausgeblendet. Einzelne Aspekte werden aus dem Zusammenhang gerissen und erhalten übertriebene Bedeutung, während andere relevante Aspekte unter den Tisch fallen. Zu diesen vergessenen Faktoren zählen zum Beispiel die soziale, physische und mentale Gesundheit der Menschen im Unternehmen und bei Partnern entlang der Lieferkette. Weiterer Schaden entsteht dadurch, dass die Anreize und das Verhalten der Akteure in der Arbeitswelt genau auf Basis dieser einseitigen KPIs und Objectives und Key Results incentiviert werden. Dies verändert unmittelbar die Perspektive der Akteure, weg von der Komplexität der professionellen Aufgabe hin zum Zahlenspiel, weg vom Impact- oder Kundenfokus hin zum Kampf um Budgets und Boni.
Ich bin davon überzeugt, wenn die Wirtschaft wirklich, wirklich etwas verändern und sich zukunftsfähig für den Arbeitsmarkt, den Planeten, aber auch die Wertschöpfung aufstellen will, damit wir künftig überhaupt noch Menschen haben, die Werte schöpfen können, müssen wir unsere Kennzahlen updaten. Das bedeutet, die Anreize, die Metriken, die Mechanismen zu verändern, nach denen sich Unternehmen richten und Verhalten steuern. Statt das Bruttoinlandsprodukt sowie die unternehmerischen Kennzahlen, die es ausmachen, immer weiter nach oben zu treiben und als einzigen Erfolgs- und Vergleichsmesswert zu glorifizieren, könnten und sollten wir diese Messwerte endlich mit sozialen und ökologischen Messpunkten kombinieren, also mit Kennzahlen, die über die rein wirtschaftlichen Faktoren hinausgehend die Gesundheit, Zufriedenheit, Gerechtigkeit und ja, auch Wohlstand einer Gesellschaft abbilden.
Das geht natürlich nicht allein, erst recht nicht in einem globalen Markt. Gleichzeitig gibt es auch schon jede Menge Lösungsansätze für neue Kennzahlen. Für einzelne Unternehmen zum Beispiel das Embankment Project for Inclusion Capitalism, kurz EPIC, oder das Sustainability Accounting Standard Board, kurz SASB, oder, noch weiter gedacht, die Donut Economy für neue Postwachstumswirtschaftssysteme.
Auch wir Individuen haben Kennzahlen, nach denen wir uns verhalten. Es sind unsere persönlichen Werte. Hier möchte ich einladen zu mehr Systemkreativität. Ja, wir alle sind Teil dieser großen Maschine. Vieles darin passt, vieles aber auch nicht. Es gab schlimmere Systeme, es gibt aber sicher auch bessere. Aber hier und jetzt in diesem System und in jedem persönlichen Mikrokosmos kann jeder und jede etwas mehr Kreativität hineinbringen. Erst recht und gerade dann, wenn wir Privilegien innehaben. Viele von uns, gerade in der Hustle-Culture der großen Privatwirtschaft, haben sich darauf konditioniert zu glauben, dass der eigene Wert und das Selbstwertgefühl an Titel, Karrieren, Follower, an Status jeglicher Form gebunden ist. Schließlich erhalten wir im Außen dafür ja auch Anerkennung. Wir können uns aber auch jeden Tag fragen, wie wir die Werte, die uns wirklich wichtig sind, leben. Nicht nur darüber nachdenken, nicht nur darüber schreiben oder Bücher lesen oder uns coachen lassen, sondern was wir ganz praktisch jeden Tag tun, um unsere Werte zu leben. Dazu müssen wir unsere Leben nicht alle um 180 Grad drehen. Aber wir sollten unser Leben vielleicht nicht nur am Was bzw. am Output messen, sondern auch am Wie. Wie will ich der Welt begegnen? Wie möchte ich mich dabei fühlen? Wie mein Gegenüber? Welchen Beitrag will ich in meiner kleinen, aber auch in der großen Welt leisten?
Mit Fragen wie diesen wagen wir einen Work-Shift in der Arbeitswelt und darüber hinaus hin zu neuen Kennzahlen hinter den Status quo von scheinbar unverrückbaren Normen und vermeintlichen Idealen. Und am wichtigsten daran, es ist ein Akt der Selbstwirksamkeit, mit solchen Fragen und einem kreativen Umgang mit dem System an die Welt heranzutreten. Es ist eine Wahl, die wir jeden Tag haben. Sie hörten den Artikel Neustart für die Arbeitswelt. Schluss mit Weiter so von Elli Oldenburg aus der Ausgabe Dezember 2024 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
Zukunftsresilienz, die Kunst der Zuversicht und Change mit positiver Psychologie und Systemtheorie. Eine kluge Kombination.
Weitere Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.